Das kümmert den Kunden nicht. Das ist ein internes Thema, ein internes Problem. Diese Abgrenzung nach Regionen und Einzugsgebieten, das interessiert den E-Commerce-Kunden nicht. Und ich habe gemerkt, das kann ich, werde ich nie aufbrechen können.
Herzlich willkommen beim InnoPodcast. Mein Name ist Khalil Bawa, Leiter des ESPAS Lab, dem Innovationslabor der Schweizerischen Post. Wie bringt man eigentlich einen der größten Detailhändler der Schweiz auf Zukunftskurs? Wie setzt man Unternehmenszukäufe und Integrationen in einem Unternehmen durch, das sehr dezentral, föderal organisiert ist? Und wie schaut es eigentlich mit der Besetzung von Frauen in Topmanagement, in Vorständen und Verwaltungsräten aus? All diese Fragen diskutiere ich heute mit Herbert Bolliger, ehemaliger CEO der Mikro-Gruppe. Die Mikro ist mit Coop der größte Detailhändler in der Schweiz. Das Unternehmen beschäftigt über 100.000 Beschäftigte und erwirtschaftete in 2020 knapp 30 Milliarden Umsatz. Herbert war von 2005 bis 2018 CEO der Mikro-Gruppe und verantwortete maßgebliche Zukäufe wie dem Amazon Pendant Digitec Galaxus und den Discounter Denner. Herbert hat sehr seinen eigenen Kopf und eine klare Vorstellung davon, wie man zum Ziel gelangen kann. Und ich hoffe, dass ihr den einen oder anderen Punkt für euch mitnehmen könnt. Und ich bin sehr neugierig, was ihr genau mitnehmt. Schreibt mir das gerne. Alle Kontaktmöglichkeiten und die in der Episode erwähnten Bücher, Studien und Quellen findet ihr in den Shownotes. Abonniert den InnoPodcast in eurer Podcast-App. Und nun viel Spaß mit Herbert. Lieber Herbert, herzlich willkommen beim InnoPodcast.
Herzlich willkommen. Danke für die Einladung.
In der Vorbereitung zu unserem Gespräch heute habe ich einen Satz gefunden, den du für deinen Vortrag beim Direct Day mitgegeben hast. Nämlich, wer die richtigen Leute an Bord hat, braucht nur die Frage zu beantworten, wie man ihnen die Motivation nicht raubt. Ist dir das schon mal passiert?
Vielleicht zuerst zum Hintergrund zu diesem Satz. Der ist nicht von mir. So gescheite Sätze habe ich nicht gesprochen. Der kommt aus einem Buch. Das Buch ist von Jim Collins und das Buch heißt Der Weg zu den Besten und im Original Good to Great. Und da geht es um so 7 Managementprinzipien für einen dauerhaften Unternehmenserfolg. Und eines der Prinzipien, eines dieser 7 Prinzipien ist erst wer, dann was. Und daraus kommt eigentlich diese Bedeutung, diese Wichtigkeit, die richtigen Leute an Bord zu haben, die richtigen Leute im Team zu haben. Und jetzt zu deiner Frage, ist es auch schon mal passiert? Ja, ich erinnere mich an einen Fall, wo mir wirklich die Motivation genommen wurde. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wodurch? Ich hatte ein Problem mit dem Chef. Der hat hinter meinem Rücken Sachen gemacht, hat mich nicht offen informiert. War auch so ein Typ, der immer alles besser wusste. Ein Kontrollfreak und damit konnte ich auch nicht umgehen. Also das war für mich des Guten, zu viel des Guten. Und mein Schritt war dann, ich habe mich mit einem Kollegen zusammengesetzt, mit dem ich studiert habe, der als Headhunter arbeitet, mit ihm gesprochen, war eigentlich der Meinung, ich muss das Unternehmen verlassen, ich möchte es verlassen, so arbeite ich nicht, kann ich nicht weiterarbeiten. Und der hat mir dann geraten, ja, nicht zu früh jetzt einfach wegzugehen, sondern noch etwas die Nerven zu behalten und das auch noch etwas auf mich zu erdulden etwas, nicht sofort wegrennen. Und es hat sich gelohnt, ich habe dann innerhalb der Mikro eine ganz andere Aufgabe wahrgenommen, konnte die übernehmen, ohne dass ich mich äußern musste, dass ich da nicht mehr zusammenarbeiten möchte, sondern ich konnte bekam eine neue Möglichkeit, unabhängig von diesem Verhältnis mit diesem Chef.
Wie lange hast du durchgehalten?
Ja, sicher fast ein Jahr.
Ui.
Ja, also das war, ich würde sagen, bis ich dann wirklich wegging, war 3/4 Jahre waren da. Aber so, ja, 3/4 Jahre habe ich mir gegeben.
Jetzt habe ich in der Einleitung schon mal erwähnt, dass du CEO der Mikro-Gruppe warst. Hattest du das Gefühl, dass du als CEO oder in einer anderen Führungsrolle, dass dir das passiert ist, dass du anderen die Motivation genommen hast?
Ich hoffe es nicht. Also mir ist kein Fall bewusst, aber was sicher auch vorgefallen ist, dass ich auch Leute enttäuscht habe. Und zwar habe ich es erlebt sehr oft, dass ich auch Leute für Jobs, sehr offene Jobs beworben haben Und ich dann eigentlich ja, darauf aufmerksam gemacht habe, dass ich das wahrscheinlich dass ihre Erfahrungen oder ihr Profil nicht reicht für diesen Job. Und dann habe ich schon gemerkt, dass da doch einige auch enttäuscht waren. Oder ich glaube, vor allem dann, oder wenn du solche Entscheidungen, dann personelle Entscheidungen treffen musst, hat es immer solche, die sich dann als Verlierer sehen und das vielleicht dann etwas Mühe haben mit solchen Entscheidungen. Ich selber habe auch solche Entscheidungen akzeptieren und musste auch solche Entscheidungen akzeptieren. Vor allem dann, wenn du vielleicht für einen Job bewirbst, auch intern, du hast eigentlich das Gefühl, du seist jetzt genau die richtige Person für diesen Job, aber die andere Seite hat nicht die gleiche Beurteilung und da musst du natürlich damit umgehen. Also eher wahrscheinlich Enttäuschung, aber nicht die Motivation. Also ich habe immer versucht, auf die Leute wirklich zuzugehen, weil mir das immer bewusst war, ohne diese Leute, ohne die Mitarbeiter und ohne Kollegen schaffst du das nie.
Erst das Wer, dann das Was. Also quasi die Zusammensetzung meines Teams. Was da braucht, da muss ich schon mal achten, dass das gut aufgesetzt ist. Jetzt ist es so, dass beispielsweise im Oktober 2020 die ehemalige Personalvorstandin von Siemens die Albright-Studie vorgestellt hat. Eine der Aussagen oder eine der Ergebnisse dieser Studie war, dass es mehr Vorstandsmitglieder gäbe, die Thomas oder Michael heißen, als es insgesamt Frauen gibt. Und auch bei der Vorstandsstudie 2021, die ist wirklich vor ein, zwei Wochen erst erschienen, von Digital 8, die bei T3N erschienen ist, ähnliches Bild. 40 DAX-Unternehmen und alle deutschen Unicorns wurden sich angeschaut, also solche, die über 1 Milliarde US-Dollar Bewertung haben. Dort hat man festgestellt, 83% bei den DAX-Unternehmen und 90% bei den Unicorns eine Männerrate. Und jetzt verdrängen wir mal solche Sachen wie Berufserfahrung, Ausbildungshintergründe, Ethien und so weiter und so fort. Was geht dir eigentlich durch den Kopf, wenn du von solchen Studien liest?
Das ist ganz spontan schon wieder. Schon wieder dieses Thema, weil es für mich nie ein Thema war. Es ist mir aber bewusst, dass die Situation, wie du sie jetzt auch geschildert hast, unbefriedigend ist. Aber für mich war es nie ein Thema, wenn ich eine Bewerbung an der Stelle offen hatte, ob das jetzt Mann oder Frau ist. Der Fakt war einfach, dass auch wenn ein Headhunter das seriös gemacht hat, wirklich den Markt abgefahren hat, wirklich alles angeschaut hat, dass am Schluss bei gewissen Jobs hast du einfach nur Männer gehabt in der Auswahl. Und das ist schade. In den Verwaltungsräten, wo ich jetzt tätig bin, muss ich sagen, ist der Frauenanteil so zwischen 30% und 50%. Und nicht typisch wie so extrem hoch. In Deutschland war ich auch engagiert bei einem Unternehmen. Im Aufsichtsrat waren wir etwa 50-50. In meinem anderen Verwaltungsrat sind etwa 30% Frauen. Aber ich denke, entscheidend hier, und das muss halt der Verwaltungsratspräsident steuern. Es hängt sehr viel an ihm, bin ich überzeugt, wie er seine Zusammensetzung will in seinem Verwaltungsrat. Und dann spielt auch rein der Einfluss der Aktionäre, vor allem die Hauptaktionäre, die großen Aktionäre. Wie denken die? Machen die dem Verwaltungsratspräsidenten auch Auflagen, dass sie sagen, wir möchten so und so viele Frauen in diesem Aufsichtsgremium haben? Mir ist auch einmal sogar passiert in Deutschland, dass ich, weil ich keine Frau bin, nicht ins Gremium wählbar war, hat mir der Präsident gesagt, er hätte ein Problem. Er hätte jetzt auch von Seiten der Aktionäre und auch Signale, dass man klar ist, eine Frau möchte. Und da wurde ich nicht gewählt. Ja, aber habe ich akzeptiert. Da konnte ich absolut nachvollziehen, wenn er die Frauenrate hochbekommen will in diesem Aufsichtsgremium, dann muss er jetzt halt anders entscheiden. Und das kann ich gut nachvollziehen. Aber für mich war es nie ein Thema, auch in meinen Aufgaben. Wenn ich jetzt anschaue, als Präsident der Generaldirektion, meine Stabsabteilung, da waren etwa 50% Frauen. Also die Rechtsdienstchefin war eine Frau, Leiterin Corporate Communication war eine Frau, Nachhaltigkeitsstelle war eine Frau. Also da hat es, oder die ganzen Generalsekretariate, die Verwaltungsräte koordiniert, das waren alles Frauen. Also ich habe da, glaube ich, bei 3 Nachfolgen dann Frauen genommen, weil sie auch die Besten waren für diesen Job. Also das nicht, weil ich unbedingt eine Frau wollte, sondern weil ich in der Auswahl klar der Überzeugung war, das ist die richtige Person. ich weiß, dass es ein Thema ist und trotzdem muss ich sagen, können die Chefs da wirklich sehr viel steuern, bin ich überzeugt. Ja.
Aber wahrscheinlich ist das etwas, wo ein Stück weit ein Bewusstsein selber da sein muss einerseits und andererseits wahrscheinlich auch so ein Druck, wie du es gerade beschrieben hast, wenn seitens der Eigentümer, Aktionäre oder Ähnlichem da den Druck aufzubauen, zu sagen, wir würden gerne an der Stelle das anders handhaben.
Ja.
Also gefühlt von alleine passiert sowas nicht.
Doch, also ich von alleine denke ich, braucht es wirklich die Chefs, die davon überzeugt sind, dass sie in gemischten Teams bessere Ergebnisse erzielen und die immer darauf achten, dass sie wirklich die beste Person auf diesem Job tun. Und wenn die beste Person, die zur Verfügung steht, eine Frau ist, dann muss er die Frau nehmen. Unabhängig, also muss er einfach unabhängig vom Geschlecht entscheiden. Also was sie, ich weiß nicht, ob du im Hintergrund etwas daran denkst, Frauenquoten, da bin ich total dagegen. Das finde ich, nein, das, ich möchtest du, oder wenn ich, möchtest du als Frau die Quote sein? Ich habe das immer versucht zu erklären. Ich möchte nicht die Quotenfrau in einem Gremium sein, sondern ich möchte in einem Gremium sein, weil ich die Kompetenz mitbringe, weil ich die richtige Person bin, weil ich die richtigen Erfahrungen mitbringe, weil ich genau als Person für dieses Gremium mich qualifiziere und nicht, dass ich die Quote bin.
Ich bin ganz ehrlich, ich bin bei dem Thema total hin und her gerissen. Ja. Auf der einen Seite, genau so, wie du es beschreibst, ja. Jemand soll aus ihrer eigenen Persönlichkeit, Stärke, Erfahrung die Rolle bekommen, für die sie sich bewirbt. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite, also ich meine, die Studien, die ich da gerade aufgezählt habe, zeigen das ja auf, insbesondere die von 2021, dass es scheinbar von allein nicht funktioniert und es vielleicht zumindest vorübergehend so ein Hebel eventuell braucht.
Ja, also ich denke vor allem für die Aufgaben im Verwaltungsräten, du brauchst natürlich auch über mehrere Jahre auch eine Entwicklung, Kaderentwicklung, die Leute entwickeln, damit du überhaupt die Auswahl hast. Das ist natürlich schon in verschiedenen, es gibt Jobs, wo du einfach die Auswahl nicht hast. Also hängt das damit zusammen, dass man einfach von unten her nicht die Nachwuchsentwicklung nicht so gemacht hat. Vielleicht in der Vergangenheit auch das Thema Beruf, Familie auch ein grosses Thema war. Denke ich, sollte auch einfach. Wir haben großzügige Lösungen auch für die Arbeit. Wir haben gute Familienlösungen. Wir haben mit Homeoffice-Möglichkeiten. Also ich denke, wenn man all das jetzt einbaut heute, ist die Ausgangslage für berufstätige Frauen doch einfacher, als sie vor 20 Jahren war. Und deshalb denke ich, sollte es eigentlich funktionieren, aber ich bin da auch nicht hellseherisch, sollte es funktionieren, dass sich die Anteile über die Jahre halt erhöhen werden. Aber es wird nicht ruckartig gehen. Aber es wird immer in diese gleiche Richtung, denke ich, sollte man arbeiten und dann wird das aus meinem Verständnis auch auf einer freiwilligen Basis sollte man das schaffen, ohne dass der Staat da seine Quoten festlegen muss.
Vielleicht ein bisschen bei dem Thema dranbleibend. Ich habe jetzt, wenn wir schauen auf die Besetzung von Teams mit Blick auf Geschlechter, mit Blick auf Erfahrungshintergründe, Ausbildungshintergründe und so weiter und so fort. Jetzt habe ich es ja so, dass ich bei Startup, wenn ich im Startup unterwegs bin, habe ich eine relativ große Freiheit, wie ich mein Team zusammensetze, weil ich bin in der Regel ein überschaubares Team, habe dann recht große Freiheit, wie ich das besetze und entsprechend wachse. Und jetzt in etablierten Strukturen wie der Mikro oder bei der Post ist das jetzt etwas weniger der Fall. Wie hast du bei der Mikro dieses richtige Team gefunden?
Ich hatte zwei Situationen, die vielleicht da reinpassen. Das eine war eine Situation Fusion, mal zwei große Genossenschaften, fusionierte Regionalgenossenschaften, musste dann eine neue Geschäftsleitung bilden und hat dann eigentlich für jeden Job zwei Personen gehabt. Du hast zwei Finanzchefs gehabt, du hast zwei Leiter Verkauf gehabt. Und dann war natürlich die Auswahl, da konntest du entscheiden. Also konnte ich entscheiden, mit welchen von diesem Aufwand möchte ich in Zukunft zusammenarbeiten. Das ist natürlich eine auf der einen Seite eine sehr, sehr schöne Aufgabe. Auf der anderen Seite enttäuschst du auch immer eine Person. Also bei einer Person musst du ja sagen, du bist ja dann nicht Mitglied in der Geschäftsleitung. Und du hast dann zwei Kulturen, die sich da in dieser Geschäftsleitung treffen. Und du musst dann in einem ersten Schritt eigentlich da eine gemeinsame Kultur, eine gemeinsame Wertekultur schaffen, damit da dieses Team, dieses Neue, das sich neu zusammensetzt, auch in die gleiche Richtung marschiert. Also da müssen viele Fragen geklärt werden, Führungsthemen, auch Themen, wie möchten wir zusammenarbeiten. Das muss wieder neu geklärt werden. Das ist eine große Chance, ein gutes Team zusammenzustellen.
Ganz kurze Frage. Ja. Hast du quasi erst quasi mit allen, die sich da potenziell dafür in Frage gekommen sind, diese Frage inhaltlich miteinander diskutiert und gesagt, so arbeiten wir zusammen, diese Art und Weise der Kultur innerhalb der Regionalgesellschaft, innerhalb der Geschäftsleitung möchte ich haben, also diese inhaltliche Diskussion geführt und dann eine Personalentscheidung getroffen? Oder war die Personalentscheidung am Anfang und dann war es mit denen, die da waren, dann an den Fragen zu arbeiten?
Ja, genau so. Zuerst wer? Aber mein Vorteil war, ich habe beide Geschäftsleitungen gekannt. Ich habe zuerst in einer Region gearbeitet und habe dann in der anderen auch gearbeitet. Ich kannte beide Geschäftsleitungen. Also mein Vorteil war, ich wusste, ich hatte eine Vorstellung, mit wem ich in Zukunft zusammenarbeiten will und wem ich auch diese Aufgabe, das ist eine doppelt so große Aufgabe, wenn du zwei gleiche große Unternehmen zusammenlegst, dann ist das jetzt praktisch doppelt so groß, das Ding, oder? Das ist vorher hat das eine etwa 1 Milliarde Umsatz gemacht, das andere etwa 2 Milliarden, zusammen sind es dann 3 Milliarden. Also du bildest dann eine Geschäftsleitung für ein Unternehmen mit 3 Milliarden Umsatz und mit also 12.000 Mitarbeitenden. Also dann musst du auch überlegen, wer von diesen ist in der Lage, diesen Sprung auch zu machen, diese größere Aufgabe zu übernehmen. Aber ich habe mich zuerst, wer? Und dann mit diesen Leuten das Was erarbeitet.
Und auf welche Kriterien hast du denn geschaut?
Ich hatte immer die Vorstellung, ich will ein Hochleistungsteam formen. Das heißt, ich brauche auf jeden Job wirklich Top-Leute. Ich brauche Leute, die mutig sind, die auch in der Lage sind, sich zu artikulieren, die auch eine gewisse kämpferische Natur haben, auch, die auch für ihre Standpunkte eintreten, die aber nach einer gemachten Diskussion, wenn dann Entscheide getroffen werden, dass wir zu 100% hinter diesen Entscheidungen stehen, auch wenn sie nicht gleicher Meinung waren in der Entscheidungsfindung. Und ich habe natürlich auch geschaut, Altersstruktur habe ich geschaut, das war für mich wichtig. Dann auch, woher kommt er überhaupt? Du brauchst auch einen guten Mix auch, ich denke, in solchen Geschäftsleitungen von Praktikern, die wirklich von der Pike auf das gemacht haben und solchen, die vielleicht quer über eine Hochschule eingestiegen sind. Also gut, nicht nur intellektuelle Typen am Tisch haben, sondern wirklich genau im Detailhandel, da brauchst du halt auch die Praktiker, die wirklich wissen, wie das Geschäft vor Ort läuft, die das von der Pike auf gelernt haben. Diesen Mix musst du auch finden. Und auch Leute, wo du weißt, die können auch zusammenarbeiten, also nicht irgendwelche Egos, die nur ihren Bereich bearbeiten, sondern ich wollte auch immer, dass sich die Leute eingeben in den Diskussionen, wenn es um Themen der gesamten Geschäftsleitung geht. Nicht nur ihr Fachgebiet vertreten, sondern auch halt eine Meinung haben. Wenn es darum geht, zu einem Thema im Verkauf, was halt auch der Verantwortliche für das ganze Bauwesen seine Meinung dazu geben kann, wenn er eine Meinung hat. Und dass dann nicht der Verkaufschef sofort sagt, ja, du hast ja keine Ahnung, du bist der Baumeister, schau bitte zu deinen Bauten, deinen Immobilien, aber um mein Geschäft musst du dich nicht kümmern, das mache ich schon selber. Und solche, das kannst du nicht brauchen. Sondern dass dann wirklich auch akzeptiert wird, ich habe gehört, kann ich verstehen deinen Standpunkt, so muss ich vielleicht mal anschauen. Also so eine Kultur, das wünsche ich mir. Und auch nicht eine Kultur, wo immer alle auf den Chef schauen und schauen, was sagt jetzt der Chef oben am Tisch oder neben in der Mitte des Tisches, also wo er auch sitzt, dass immer wieder, ja, was meint jetzt der Chef und ich möchte doch lieber der gleichen Meinung sein wie der Chef und vielleicht hat er das nicht so gerne, wenn er ihm widerspricht und eine andere Meinung ist. Solche Themen musst du wegkriegen in einer Geschäftsleitung.
In jedem Unternehmen gibt es in irgendeiner Art und Weise strategische Projekte. Mhm. Etwas, wo man sagt, ja, das ist da kommen eine Truppe von 15, 20 Leute zusammen, die an etwas arbeiten, was für das gesamte Unternehmen von einer gewissen strategischen Relevanz ist. Jetzt ist meine Hypothese, wie dieses Projektteam zusammengesetzt ist, interessiert eine Konzernleitung einen Verwaltungsrat nicht. Habe ich recht?
Ja, sehe ich anders, aber habe ich anders gemacht auch. Wenn es ein strategisches Projekt ist,
dann ist ja nicht nur die Fragestellung,
welche Ziele möchten wir damit erreichen, welchen Zeitplan haben wir, welche Ressourcen stecken wir da rein, also finanzielle, sondern es ist ein wichtiges Thema, welche Leute setzen wir in dieses Projekt. Und die Zusammensetzung dieser Teams, wenn es ein strategisches Projekt ist, war mir immer sehr wichtig. Ich habe immer darauf geachtet und da komme ich auf diese simple Formel, was bringt Erfolg? Und Erfolg ist, haben wir immer auch in diesen
Teams da mal so erarbeitet, eine Multiplikation
von Qualität und Akzeptanz. Und wenn eines dieser beiden Multiplikatoren gegen Null tendiert, dann ist das Ganze halt nichts wert.
Und wenn ich jetzt
solche Teams zusammenstelle, muss ich mir gut überlegen, wer muss da rein, damit ich auf der Akzeptanzseite genügend Power hinkriege. Und das nach Unternehmen ist das sehr unterschiedlich. Ich habe festgestellt, in Migros war es immer so ein Thema, müssen sicher auch die Romans vertreten sein. Ich kann nicht nur immer von Zürich aus Deutschschweiz machen. Das ist das wichtige Ding. Ich brauche unterschiedliche Hierarchiestufen. Und ich muss mir schon bei der Erarbeitung des Projektes überlegen, welche Leute in der Unternehmung brauche ich für die Umsetzung. Es bringt nichts, wenn ich da ein Team losschicke, das dann mit einem top-qualitativen Ergebnis zurückkommt, eine wunderschöne Unterlage, toll präsentiert mit tollen Slides und ich nicht gleichzeitig daran gedacht habe, welche Leute brauche ich einerseits für die Entscheidungsfindung, wen muss ich dabei haben, und zweitens natürlich dann auch für die Umsetzung. Und deshalb finde ich, das ist eine der wichtigsten Aufgaben einer Geschäftsleitung. Nicht Verwaltungsrat sehe ich eher weniger, dass der Verwaltungsrat darüber entscheidet. Auch die Geschäftsleitung muss darüber entscheiden, wer geht in solche Projekte rein, in solche strategischen Projekte. Und sehr oft, das war so meine Definition auch für strategische Projekte, sehr oft müssen sie auch Projekte sein, wenn sie strategisch sind, die mehrere Bereiche tangieren. Also es ist nicht so, dass es in einem strategischen Geschäftseinheit erledigt werden kann, dann würde ich es nicht auf die Ebene Konzernleitung nehmen. Es müssen ja Projekte sein, die verschiedene Bereiche tangieren, sei es die Logistik, sei es der Verkauf, sei es Marketing. Die übergreifenden Projekte sind solche, das sind für mich die wichtigen strategischen Projekte. Und dort muss ich darauf achten, dass die Zusammensetzung muss einfach stimmen. Also, und es gibt ja auch also meine Erfahrung in solchen Konzernleitungen, es gibt ja auch Leute, die einfach nicht in solche Teams passen. Es gibt Chefs, oder vielleicht müsste man sagen, ja, dieser Chef muss da rein, nimmt doch lieber die Nummer zwei, die ist in Teams, arbeitet die Nummer zwei viel besser. Weil die besser integriert ist, kann besser sich ins Team einbringen, ist ausgleichender auch, geht auf die Leute zu und ist weniger so ein Einzelkämpfer. Weil in solchen Projektteams brauche ich ja auch Teammitglieder. Und heute, wenn du am Montag die Zeitungen liest, dann ist ja hat Sportberichte drin. Und das kannst du immer wieder Team, Team, Team. Jeder rennt für jeden. Wir haben nur Erfolg, wenn jeder ins Pressing geht beim Fußball. Nur wenn jeder seine Laufarbeit macht. Immer das Team ist das Wichtigste. Und das ist genau das Gleiche für solche Arbeiten. Also ich vergleiche immer. Das sind ja auch Hochleistungsteams und die funktionieren ja nur, wenn jeder seine Rolle macht und jeder für jeden, dass die Aufgabe wahrnimmt und die Rolle spielt.
Also dann nehme ich mal mit, in einer Geschäftsleitung müsste die Zusammensetzung eines Teams für strategisch relevante Projekte, so wie du es gerade definiert hast, muss das thematisiert sein und im Zweifelsfalle auch diskutiert und beschlossen werden, so nein, an der Stelle wechseln wir das Team aus und gucken, dass dann jeweils die Nummer zwei und nicht die Nummer eins eben daneben sitzt, damit es ein Hochleistungsteam wird. Ich habe auch verstanden, dass bei der Zusammensetzung eines Teams, bei der Mikro jetzt am Beispiel, wie du es dargestellt hast, in der Zusammenlegung dieser beiden Regionalgesellschaften, du am Anfang geschaut hast, okay, ich habe zwei Geschäftsleitungen, ich habe auf jede Position quasi zwei Bewerbende, dort für dich geschaut, wem traue ich diesen Sprung von 1 bzw. 2 Milliarden Unternehmen zu 3 Milliarden? Wem traue ich diese Entwicklung zu? Wem traue ich diesen Sprung zu? Wer bringt die gewisse, auch einen gewissen Erfahrungshintergrund mit? Wer kann eigentlich diesen nächsten Schritt in die Zukunft in diesem neuen Team zusammen machen? Mit wem kann ich gut zusammenarbeiten? Du hattest jetzt den Vorteil, beide Regionalgesellschaften kanntest du schon aus einer BIN-Perspektive. Und was ich auch mitgenommen habe mit Blick auf diese beiden Studien, dass du sagst, ja, das ist so, das ist etwas, was dich, wenn ich das richtig verstanden habe, schon einfach länger begleitet, selber betrachtest, aber für dich insofern wenig eine Anführungsstrichen eher untergeordnete Rolle gespielt hat, weil das etwas war, wo du gesagt hast, bei mir ist das, hat sich ein Stück weit einfach aus der Natur der Dinge heraus ergeben, dass es immer eine gute Mischung gab, jetzt hinsichtlich des Verwaltungsrates, beziehungsweise auch bei deinem Stab, bis hin zu auch Erfahrung, wo du quasi an eigener Haut erlebt hast, dass du nichts zum Zuge gekommen bist, sondern einfach ja, weil der Wunsch da bestand. Das ist mal das Erste, was ich mal mitnehme. Das Zweite ist, beim Thema anorganischen Wachstum hast du in deiner Zeit jetzt ein recht, jetzt kann man das der Vergangenheit betrachten, sagen, recht schlauen Zug gemacht. Digitec Galaxus gilt so als das Amazon-Pendant in der Schweiz. Und 2012 hat sich die Mikro mit 30% an dem Unternehmen beteiligt und 2 Jahre später auf 70% aufgestockt. Und Digitec Galaxus, also für diejenigen, die nicht in der Schweiz wohnen, ist wirklich ein Amazon-Pendant, weil man faktisch hier nicht dran vorbeikommt. Ich in meinem eigenen Alltag immer eh nicht. Jetzt zurückblickend, warum habt ihr eigentlich diesen Schritt genommen?
Das waren strategische Überlegungen. Und zwar haben wir natürlich diesen Swift auf vom stationären Handel zum E-Commerce, vor allem im Non-Food, natürlich wahrgenommen. Das hat man massiv gesehen. Und wir haben eigentlich versucht, zu jedem stationären Format auch ein E-Commerce-Format daran anzuhängen. Also für Elektronik hat es einen Elektronik-Shop gegeben, mit Möbel, mit Gas hat es einen Möbelkanal gegeben. Aber eigentlich alles mit eher mäßigem Erfolg, muss ich sagen. Und der große Aufbruch ist nicht gekommen. Ich habe auch in meiner Karriere eigentlich keine erfolgreiche Transformation von einem stationären Format zu einem digitalen Format erlebt.
Weil
eigentlich ein ganz anderes
Geschäftsmodell dahinter steht.
Und vor allem auch immer diese Diskussion, wenn der stationäre Handel verliert bei dieser Transformation, der E-Commerce wächst. Und was geschieht mit dem stationären Handel? Diese Frage wurde nie klar beantwortet. Und auch in der Migros war meine Erfahrung, wir sind ja mit den Regionalgenossenschaften sehr stationär verankert. Und jeder hatte immer nur die Frage, ja, wie weisen wir dann den Umsatz aus? Wie wird der Umsatz auf die stationäre Fläche umgelegt? Und wie gesagt, das kann man nicht umlegen. E-Commerce kennt keine Grenzen. Das kann man nicht regional abhandeln. Und der Kunde, das kümmert den Kunden nicht. Das ist ein internes Thema, ein internes Problem. Diese Abgrenzung nach Regionen und Einzugsgebieten, das interessiert den E-Commerce-Kunden nicht. Und ich habe gemerkt, werde ich nie aufbrechen können. Und deshalb kam damals die Diskussion, ich habe gesagt, strategisch, aber auch eine Opportunität. Das war Glück, dass wir die Diskussion mit diesen Gründern gefunden haben, dass diese Gründer sich eigentlich nach einem Finanzierungspartner umgesucht haben für die Expansion. Die haben natürlich vorher 100% im Eigentümer der Aktien. Die haben das gegeben, haben gemerkt, dass es natürlich mehr Mittel auch braucht, wenn man so wachsen will und schnell wachsen will. Man hat gesehen, wie schnell die internationalen E-Commerce-Anbieter wachsen. Das heißt, es braucht auch Mittel. Und die waren überzeugt, wir brauchen einen starken Partner. Wunsch war als Finanzierungspartner. Ich habe von Anfang an gesagt, Finanzierungspartner kann nicht unser Thema sein. Da müsst ihr zu Investoren gehen. Aber die Mikro kann ich möchte nicht als Investor auftreten. Aber ich möchte als industrieller Partner natürlich dabei sein. Ich möchte mich beteiligen. Ich bin bereit, ins Risiko zu gehen. Aber wenn wir einsteigen bei euch, dann möchten wir auch die Perspektive, dass wir irgendwann einmal in die Mehrheit kommen.
Und solange ihr Gründer
dabei seid, sollt ihr auch eure Anteile haben, aber natürlich dann in einer eher Minderheitsposition. Aber ich habe von Anfang an, haben wir das so geregelt gehabt im Verwaltungsrat, das hat bei vielen, ich erinnere mich noch, im Aufsichtsgremium war gar nicht gut angekommen. Wir haben uns so entschieden, dass wir unabhängig von den Beteiligungsverhältnissen immer zwei von der Seite Digitec im Verwaltungsrat waren und zwei von der Migros. Auch wenn die Beteiligungsverhältnisse 70-30 waren. Weil ich habe ihm gesagt, wenn es uns nicht gelingt, Entscheide zu treffen, bei der wir alle vier im Verwaltungsrat dahinter stehen können, dann kann der Entscheid nicht gut sein. Wir müssen so lange daran kneten und uns mit diesem Thema auseinanderschlagen, bis wir gemeinsam eine Lösung finden, wo wir alle vier dahinter stehen. Und eine Lösung, wo nur am Schluss der Mehrheitsaktionär quasi aufgrund seiner Aktienmehrheit entscheidet, jawohl, das ist keine gute Entscheidung, die ist von der Akzeptanz her nicht gut.
Das Modus hätte auch 3-1 sein können.
Ja, aber die halten natürlich zusammen. Das ist klar. Ja, das hätte sein können, aber wird es nie geben. Kann ich mir nicht vorstellen, wenn du mit zwei Eigentümern am Tisch sitzt, die hätten ja nachher den größten Streit, wenn das eine große Entscheidung wäre. Und auf die andere Seite, auch die andere Aktionärseite wird sich ja hüten, sich da zu spalten. Das wäre ja sicher nicht im Sinne des Erfinders. Nein, aber das Recht hätte sein können. Und ich kenne ein Beispiel auch aus der Migros Ex Libris, das war im Buchhandel tätig. Die haben ja Bücher verkauft, die haben CDs verkauft, die haben Film-CDs, aber auch Spiele verkauft. Und das Ganze ist ja alles online weggebrochen. Und die haben es eigentlich geschafft. Die sind von 120 Filialen geschrumpft auf 14 Filialen, haben parallel dazu das Online-Geschäft aufgebaut. Der Umsatz ist heute gesamt etwas tiefer, aber ich nehme an, der Online-Anteil, der wird bei 85% sein. Also, das ist eine, finde ich, eine, aber es hat lange gedauert. Es hat lange gedauert, diese Transformation, aber die haben es wirklich geschafft, das Unternehmen neu aufzustellen. Neu sind sie jetzt aus meiner Sicht ein Online-Anbieter.
Also, deine Aussage, dass stationärer Handel quasi seine eigene Logik, sein eigenes Geschäftsmodell, quasi auch ein Stück weit seine eigene Art und Weise des Management und Entwicklung hat und E-Commerce ebenfalls quasi eine eigene Logik unterworfen ist, ja. Und dass E-Commerce nicht einfach eine Verlängerung des Stationären sein kann. Mhm. Das, womit ich mich schwer tue, ist, das so isoliert voneinander zu betrachten und zu sagen, es ist nicht transformierbar. Das ist so prinzipiell etwas, ja. Was bei mir innen sagt, so klar ist es, man hat es vielleicht nur nicht den richtigen Weg gefunden.
Ja, ich habe es vielleicht etwas absolut formuliert. Für die Migros war das, für die Ausgangslage war mir das irgendwann mal klar geworden. Das werden wir nicht. Du wirst es schon auf den einzelnen Kanälen, aber du kriegst das Volumen nicht hin. Du musst, damit du wirklich einen großen Hebel kriegst, musst du das losgelöst von deinem stationären Format und von deinen Strukturen denken können und da quasi mit dem grünen Wiesenansatz weiter. Was aber schon Fakt ist, das Ganze heute wieder eher zusammenfließt natürlich, oder? Die reinen E-Commerce-Anbieter beginnen ja auch verstärkt jetzt auch stationär präsent zu sein. Auch Digitec war immer an 11 Standorten in der Schweiz auch präsent. Das ist quasi als Servicepunkte oder auch als Punkte, wo du schnell hingehen kannst, etwas austauschen kannst, wo du auch geschwind die Angebote anschauen kannst. Also sie gehen auch, oder das ist es auch bei den Amerikanern auch, die natürlich da ins stationäre Geschäft reingegangen sind mit Amazon auch. Und das hat diese Beispiele. Also es fließt dann wieder zusammen. Ich kann mir schon vorstellen, dass es, aber um durchzustarten, um richtig, wirklich Kraft zu bekommen, das Ganze auf beiden Gleisen zu spielen, auf stationär und online, da habe ich meine großen Zweifel, ob das wirklich genügend Power gibt.
In unserem Vorgespräch hast du einen schönen Satz gesagt, die Migros ist eigentlich wie eine zweite Schweiz. Starke Kantone, starke Regionalgesellschaften und eine schwache Zentrale, ein schwacher Bund sozusagen. Wie kriegt man das trotzdem hin, in so einer Organisation so eine grundlegende und auch finanziell bedeutende Entscheidung zu treffen?
Ja, du musst dir auch wieder überlegen, wie vorher, was wir diskutiert haben mit der Akzeptanz. Welche Leute brauchst du, um dann in den Gremien entscheiden zu können? Wen musst du ins Boot holen? Und Ich habe es an zwei Beispielen gemacht. Also die Denner-Akquisition war auch eine große Akquisition. Und das zweite, was wir jetzt besprochen haben, Digitec Galaxus. Ich habe die Leute aus den Regionen vertraulich zusammengenommen. Ich erinnere mich, Denner war in Zürich und Digitec Galaxus war in Bern. Wir haben zuerst eine strategische Auslegeordnung gemacht, vor allem über das ganze Non-Food-Geschäft und diese Entwicklung im E-Commerce. Und die Migros waren eigentlich immer sehr stark im Supermarktgeschäft, also viel weniger tangiert durchs Online-Business. Hat man auch schon einen Job gehabt zu der Zeit, einen Online-Job aufgebaut gehabt, der so ja, ein paar Millionen Umsatz gemacht hat, nichts Berauschendes. Aber beim Non-Food-Geschäft sind wir angestanden. Wir haben zuerst diese strategische Auslegeordnung gemacht mit den Leuten, damit der Hintergrund ist. Nicht mit auf den Tisch, wir möchten unseren Digitec Galaxus beteiligen, sondern die Situation, uns klar werden, wo stehen wir mit dieser Entwicklung, wo stehen wir mit unseren Jobs, mit unserem Online-Geschäft und die Überzeugung schaffen, wir haben ein Thema in der Entwicklung, im Online Non-Food. Und wir werden verdrängt werden, wenn wir nicht jetzt auch handeln. Und welche Optionen haben wir zum Handeln? Weiter selber aufbauen, selber die Shops zu den einzelnen Fachmarktformaten, online zu den Non-Food-Formaten selber bauen. Die hatten wir auch schon. Und sehen, wie sich die jedes Jahr 10% zulegen, wenn der Markt im E-Commerce 60-70% oder sich fast verdoppelt jedes Jahr. Und wir hinken da mit diesen 10% und feststellen müssen, wie immer mehr verdrängt werden. Aber die Leute am Tisch diese Überzeugung schaffen. Und ich erinnere mich an einen, aber ich sage jetzt den Namen nicht, der war so gesagt, ja, Digitec Galaxus, was ist das? Die war damals so, vor allem der Name Digitec Galaxus, war ja noch hinterhand. Das war auch ein Grund für die Suche nach Partnern, weil man das Warenhaus aufbauen wollte. Man wollte weg von diesem Digitec. Das war vom Namen her auch stark, natürlich technisch, die Kunden 80% Männer, technikaffine Männer, die solche Teile gekauft haben. Und auf der anderen Seite haben wir gesehen, dass das übrige Non-Food auch stark wächst. Deshalb die zweite Marke Galaxus. Und das haben wir, und es ist dann gelungen, wirklich, auch bei diesem, der gesagt hat, ja, Digitec kenne ich nicht wirklich, das war nachher ein riesen Fan davon, ist ein Fan geworden, also diese Überzeugung zu schaffen. Und dann mit diesen Regionen, die auch natürlich akzeptieren mussten, dass ihre stationären Formate stark tangiert werden durch diese Entwicklung, dass sie das akzeptieren müssen, weil wir sonst am Markt einfach verschwinden werden oder noch weiter Marktanteile einbüßen werden in diesem Non-Food-Geschäft. Und das gelang es zu schaffen. Diese sagen, jawohl, wir sehen das, aber es braucht dann halt 2, 3 Stunden, 4 Stunden Diskussion, auf die Themen eingehen, aber am Schluss am Tisch 10 Leute, die überzeugt sind, dass es der richtige Schritt ist und die vertreten das auch. Und in einer formellen Verwaltungsratssitzung hast du diese Zeit nicht. Du kannst nicht 3, 4 Stunden über dieses Thema diskutieren. Also du brauchst quasi diesen Vorlauf mit diesen Leuten, diese Überzeugung zu schaffen. Und zweite war auch Denner, war auch so ein Beispiel. Ein Denner ist natürlich auch von Angeboten her eher Konkurrenz zum Supermarktgeschäft. Also er verkauft auch Früchte, Gemüse, der verkauft auch zum Teil identische Produkte, hat natürlich andere Bereiche, wie im Wein, wo er natürlich extrem stark ist, aber und im Preis ist sehr, sehr, sehr kompetent. Also da nimmst du quasi auch einen Konkurrenten ins Boot, der zum Teil immer Nachbar ist, der Migros-Supermärkte daneben ist, eigentlich gut ergänzt, auch da die Überzeugung zu schaffen, dass das Sinn macht für die Gruppe, das Discount-Segment auch selber abzudecken, weil wir nicht jeden Supermarkt auf Discount runtersenken werden können. Oder rein vom Angebot her, natürlich, da hast du auf der einen Seite 15.000, 20.000 Artikel, auf der anderen Seite hast du 1.500. Das ist ein anderes Geschäft und das kannst du nicht transformieren. Aber es gibt die Möglichkeit, da auch diesen Platz zu besetzen.
Jetzt hast du in der Mikro die Entscheidung getroffen, oder mit den entsprechenden Kolleginnen und Kollegen die Entscheidung getroffen, wir beteiligen uns an Digitec Galaxus, wir beteiligen uns an Denner. Und dann geht es in die Integration ran. Und wenn ich heute aber den Markt betrachte, Digitec Galaxus als auch Denner erscheinen zumindest von außen hin als sehr selbstständig, eigenständige Unternehmen, eigenständige Marken. Warum habt ihr es so gehandhabt? Und warum gab es da keine quasi Vollintegration?
Ja, es hängt immer etwas von der Größe ab. Du musst das eigentlich im Vorfeld überlegen. Machst du eine Integration oder nicht? Oder sind die Marken zum Teil so stark präsent bei den Kunden, dass es keinen Sinn macht, diese Marken überhaupt zu integrieren oder aufzugeben? Das ist dann auch immer eine Frage der Marke natürlich, oder?
Und wann macht es Sinn?
Wenn es kleiner sind, wenn du Kundenumfragen machst, Kundenbefragungen machst und die Leute haben kein klares Verständnis, kennen die Marke nicht, können nicht die Marke sauber zuordnen auch, können nicht sagen, wofür die Marke steht, dann merkst du, die Marke ist nicht eine sehr erfolgreiche Marke am Markt. Die kannst du gut integrieren. Da hast natürlich auch wieder den Effekt, dass du weniger Marketing-Spendings hast auf dieser Marke. Du musst eine Marke weniger pushen, eine Marke weniger stützen, schafft dir auch automatisch wieder Mittel. Und nachdem ich Denner war mit etwa 2,5 Milliarden schon groß, das war für mich nie ein Thema. Aber was ich mir immer überlegt habe, was können wir... In der Strategie natürlich nachher war, möglichst bei jeder Mikrofiliale einen Banner machen. Das war das Thema Expansion, weil natürlich diese Sortimente mit dem Teil Alkohol plus Banner mit doch einem starken Markenartikel-Sortiment, das ergänzt sich perfekt mit der Migro. Also die Überlegung war, gemeinsam heisst jetzt zum Beispiel eine gemeinsame Expansionsstrategie. Das war aber ohne auf der Marke zu verändern, ja, nicht integrieren und im Hintergrund Beschaffung mit den großen Playern. Weißt du, und du kannst auch gegenseitig lernen. Jetzt im Fall von Digitec. Also sicher konnte die Migros lernen, wie man auch in der IT sehr schnell entwickelt, mit sehr kleinen Schritten. Also sehr kleine Schritte definieren. Mikro-Informatikprojekte, ich weiß nicht, wird wahrscheinlich bei der Post auch so sein. Wenn das aufgegleistet, hat meistens einen Zeithorizont 3-4 Jahre, bis dann zum ersten Mal etwas geliefert wird, oder? Und dann hast du all die Steps, Blueprint, und dann kommt Grobkonzept, Detailkonzept, erste Pilottesten, und dann kommt die erste Einführung, das sind dann 3-4 Jahre vorbei. Also das war so. Und die Startups, und jetzt auch im Fall von Digitec, die entwickeln natürlich in sehr viel kleineren Schritten. Die definieren die Schritte so, dass sie innerhalb von 2-3 Monaten realisiert und eingeführt werden können. Die machen die Pakete viel kleiner. Und die Gefahr in großen Organisationen ist immer, wenn kleine Pakete definiert werden, heißt ja, aber dann müssen wir noch das machen und das machen und das machen. Und das wird aus einem kleinen Päcklein, wird am Schluss ein 44-Fuß-Container, weil das alles vollgepackt wird mit all das muss auch noch drauf und das muss noch drauf und daran müssen wir noch denken. Und da kann man lernen. Aber auf der anderen Seite auch umgekehrt. Digitec konnte sicher viel von der Migros lernen, was Logistik betrifft. Wir haben sehr früh eigentlich dann auch begonnen, weil das Volumen, die so stark zugenommen hat von diesem Digitec, auch zu überlegen, wie kann man die Logistik organisieren. Da hat natürlich die Migros sehr viel Erfahrung. Sehr viel Erfahrung auch mit teilautomatisierten, mit vollautomatisierten Lagerhäusern. Das kann man, diese Erfahrung konnte man dann einbringen. Und das hat dann auch wieder ein gegenseitig befruchtet.
Wie organisiert man dieses Miteinander und voneinander lernen?
Du musst von oben her führen. Also meine Erfahrung, ich war auch im Verwaltungsrat bei Digitec und ich habe dann auch immer wieder versucht, diese Vernetzung hinzukriegen, auch in zum Beispiel Logistikthemen. Habe ich dann, als man das Thema aufgezeigt hat, wir haben Kapazitätsprobleme, wir müssen nächste Schritte machen, statt einfach nur weiter Lagerfläche mieten oder dazu mieten, bauen, muss man sich auch einmal überlegen, wie könnten Schritte aussehen in der Automatisierung. Und da gibt es ja die Erfahrung. Und dann hat die Leute zusammenbringen. Dann habe ich meinem Logistikchef gesagt, schaut das miteinander an. Bring mal diesen erfahrenen Projektleiter oder Leute, die Erfahrung haben mit solchen, bring die zusammen. Die Leute zusammenbringen. Und dann kann es eigentlich relativ schnell gehen, wenn die gegenseitige Akzeptanz dann besteht. Also ich glaube schon, es braucht von oben den Input, weil unten das geschieht nicht automatisch. Das kann, weil die Leute kennen sich ja gar nicht. Also du musst irgendwie diese Mauern, die es dazwischen gibt, einmal etwas durchbrechen. Aber und du selber die Leute zusammenbringen. Ich glaube, das musst du von oben her machen. Automatisch geht da nichts.
Dann ist das schon mal das, was ich mal mitnehme, was Integration angeht. Es ist klar, jetzt ist es herausgekommen. es ist Führungsaufgabe. Also diejenige, der CEO, der Verwaltungsratspräsident, die Führungsrollen, die müssen bei der Integration, insbesondere dann, wenn es darum geht, voneinander zu lernen, also Muttergesellschaft und Tochtergesellschaft jetzt in dem Beispiel, dort ganz bewusst die Leute zusammenzuholen und selber ein Stück weit diese Berührungspunkte zu schaffen, damit man überhaupt in eine Situation kommen kann, sagen, ah, okay, ihr habt das Problem und wir haben da schon Erfahrung und dort überhaupt voneinander profitieren kann. Ich habe verstanden, dass die grundlegende Entscheidung bei Digitec Galaxus der strategische Hintergrund war, im Non-Food-Bereich, im E-Commerce brummt's und da sind die Wachstumsraten enorm hoch. Und als Mikro war die grundlegende Entscheidung, okay, partizipieren wir mit jeweils 10% jährlichem Wachstum von diesem 60% größer werdenden Wachstum immer mit. Und jetzt formuliert gesagt, so, naja, wollen wir bei diesem bescheidenen Anteil bleiben oder wollen wir da einen großen Sprung machen? Digitec Galaxus war ohnehin mit auf der war auf Investorensuche. Und so zusammen hat das dann durchaus Sinn ergeben. Bei Denner habe ich verstanden, da gab es einfach die, ja, hat es einfach gut zusammengepasst. Auf der einen Seite mit der Mikro quasi Supermarkt zu sein und mit Denner einen Discount-Händler zu haben. Und da war einfach die Überlegung, okay, führt es irgendwie dazu, dass man sich gegenseitig über die Konkurrenz wegfrisst oder ganz bewusst hier zwei Marken positioniert und dort insgesamt am Markt einfach recht stärker aufgestellt werden kann. Ich habe verstanden, prinzipiell, da sind immer strategische Grundlagenentscheidungen dann zu treffen und wie diese zustande kommen. Hast du auch gesagt, man muss einfach mit den Leuten vorher mal reden, gegebenenfalls auch in vertraulichen Reden und in kleineren Runden miteinander reden und so lange quasi immer wieder Tatsachen auf den Tisch legen, die Fakten auf den Tisch legen, klar machen, wie ist eigentlich gerade die Welt und dadurch überhaupt das Verständnis zu fördern, um dann bestimmte Entscheidungen, jetzt in dem Beispiel Digitec und Galaxus respektive Denner, um solche Entscheidungen überhaupt zu treffen. Ich würde versuchen, die Abschlusskurve zu bekommen und habe drei schnelle Fragen zum Abschluss für dich dabei. Ja. Erste Frage, vielleicht nicht ganz überraschend. Warum ist Mikro für dich besser als Coop?
Es sind mehrere Sachen. Mikro ist geprägt von einer starken Persönlichkeit, von Gottlieb Duttweiler. Der hat diesem Unternehmen wichtige Werte mitgegeben. Er hat mitgegeben ein Kulturprozent, dass nämlich die Migros einen Teil bestimmten Prozentsatz des Umsatzes für kulturelle, soziale und ökologische Projekte einsetzen muss. Und er hat es gemacht am Umsatz. Welcher Unternehmer hätte heute noch den Mut, eine solche Summe, die doch jedes Jahr über 100 Millionen ist, einfach so zu definieren, unabhängig vom Gewinn? Also das Kulturprozent macht die Migros einzigartig. Und der dritte Punkt neben dem Gründer und Kulturprozent ist sicher auch Thema Nachhaltigkeit. Der Migros ist es gelungen, über Jahre eigentlich der nachhaltigste Detailhändler der Welt zu sein. Und das sagt nicht die Migros selber, sondern das ist zum Beispiel ein Ökom-Rating in München, das dieses Rating für verschiedene Unternehmen macht. Und diese Nummer-1-Position, das geht aber, führe ich auch wieder auf den Gründer zurück, weil er gesagt hat, sozial-ökologische Entwicklung, Und diese Grundwerte, das denke ich, das unterscheidet.
Zweite Frage. Was kannst du der Schweizerischen Post für die kommenden Jahre mitgeben?
Was mich immer wieder beschäftigt, wenn ich die von der Post höre, ist dieses Thema, das ungelöst ist, Staat, Politik auf der einen Seite und auf der anderen Seite Markt, Unternehmertum. Diese Frage ist durch diese Eigentümerstruktur ist einfach nicht gelöst. Ich habe immer den Eindruck, die Post muss immer wieder Spagat machen, weil nicht klar ist, muss jetzt Service public machen, ins hinterste Dorf, jeden Brief, dreimal am Tag liefern, ich sage es überspitzt ist, muss in jedem Dorf einen Briefkasten hängen. Früher war das noch die Swisscom, muss überall eine Telefonkabine sein. Also dieser Anspruch von Politik und Staat, dieses ewige Dreinreden auch, dem sage ich Dreinreden, und auf der anderen Seite natürlich auch die Herausforderungen am Markt. Da sind Unternehmen am Markt tätig, immer stärker auch, und diesen Spagat bewältigen zu können, das braucht oft eine Klärung. Aus meiner Sicht muss das irgendeinmal jetzt geklärt werden. Man kann nicht immer darauf berufen, Service Public. Das ist für mich das größte Thema. Und da denke ich auch, das ist die schwierigste Aufgabe auch für eine Konzernleitung, immer diese Forderungen auch aus dem Parlament wieder. Kaum wird die kleinste Änderung aufgenommen, vorangetrieben, kommt schon wieder da, halt, stopp. Aber das finde ich einfach eine mühsame Geschichte.
S-Pass-Lippe-Eingang haben wir eine Fläche für dich reserviert. Welches Zitat darf dort von dir stehen?
Also ich habe keine guten Zitate von mir. Ich bin da schon nicht.
Ja, in ein paar Minuten habe ich ein paar gehört.
Nein, von mir gibt es keine guten Zitate. Vom Gründer gibt es, dass er eigentlich gut in die heutige Zeit passt. Und das heißt, Freiwilligkeit ist der Preis für unsere Freiheit. Und es zeigt einfach, ich kann nicht nur nach Freiheit rufen, Freiheit, 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 sondern diese Freiheit hat auch einen Preis. Und das wäre dann mit dem Begriff Freiwilligkeit abgetan. Ich denke gerade in der heutigen Zeit mit den Themen, die wir haben, Impfen und Freiheit, wenn man sich mal wieder auf die Nase schreiben müssen, dass ich auch einmal etwas freiwillig machen kann, würde das wahrscheinlich vielen helfen.
Freiwilligkeit ist der Preis für unsere Freiheit. Herbert Bolliger, vielen Dank und viel Spaß beim Direct Day.
Merci. Danke, gleichfalls.